Ja, liebe Gemeinde, wer könnte besser über das Bild von der Burg reden als jemand, der Burkhard heißt? Und wer könnte noch besser dazu ein Lied formulieren wie Martin Luther, der ja auch eine ganz konkrete Burgerfahrung gemacht hat, nämlich auf der Wartburg. Und das war für ihn das entscheidende Turmerlebnis. Mit dem Wort Gottes, dem Neuen Testament, so konfrontiert zu werden, so hineingeführt zu werden, dass er am Ende sagen konnte, der Fürst dieser Welt, was will er uns schon anhaben? Ich stehe in Verbindung mit Jesus Christus, der mich gerecht macht, der mir seine volle Gnade gibt, der mir Frieden mit Gott gibt. Und das war ja eine ganz entscheidende Entdeckung für Martin Luther, der ja auch wusste, was es bedeutet, verfolgt zu werden, der gemerkt hat, wie sich das anfühlt, wenn Menschen jemanden auf dem Kieker haben, ihn umbringen wollen, weil er stört, weil er revolutionäre Gedanken hat. Er hat das leibhaftig erfahren und dann auch den Schutz in der Wartburg. Auch das war ein eindrückliches Erlebnis als Junker Jörg, dort auf der Wartburg erstmal geschützt zu sein, um dann auch sehr intensiv zu überlegen, was ist jetzt eigentlich mit Altem Testament, mit Neuem Testament, was ist die Botschaft für mich? Und dann diese Entdeckung von Römer 1 und 2, das war schon ganz gewaltig für ihn und hat natürlich ihn selbst verändert und ja, unsere Welt verändert tatsächlich. Ja, wir werden uns mit dieser Frage beschäftigen, wie kommen Menschen eigentlich dazu, Gott als ihre Burg zu bezeichnen? Gott als Zufluchtsstätte, als Festung. Wir schauen uns dazu ein Bild an, das ist schon an der Wand, wunderbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das schon mal erlebt habt, so eine Phase, wo ihr sagtet, Mensch, mir wird das alles zu viel, am liebsten würde ich mal abhauen. Am liebsten würde ich mich mal zurückziehen, ungestört. Letztes Jahr war ich in Rom und konnte mir damit einen kleinen Lebenstraum erfüllen, immer mal wieder nach Rom zu kommen. Das war dann letztes Jahr das erste Mal und ich war schon sehr begeistert von dieser Stadt, auch wenn sie im Neuen Testament nicht so ganz gut wegkommt. Offenbarung und Paulus und andere, also sie haben schon ein sehr distanziertes Bild zu dieser Weltstadt und Weltmacht Rom. Dazu will ich mich aber jetzt nicht äußern. Diese Stadt zu durchwandern und von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu kommen. Am Ende ging es mir so, nach den vielen Kirchenbesichtigungen, warst du hier jetzt schon mal drin oder siehst du jetzt zum ersten Mal? Also ich wusste es wirklich nicht mehr. Also es gibt ja, glaube ich, über 600 Kirchen in Rom. Also da kann man sich schon für sich selbst ein paar aussuchen, die man dann auch ganz alleine für sich hat und das auch ein Stückchen genießen kann, diese Abgeschiedenheit bei allem Trubel, der natürlich in dieser Stadt auch herrscht. Wir waren nicht weit weg untergebracht vom Vatikan, 800 Meter. Und wenn man vom Vatikan dann weiter Richtung Tiber geht, dann kommt man schließlich an die Engelsburg. Und die Engelsbrücke hier im Vordergrund. Und ich bin dann über die Engelsbrücke drüber und habe dann nochmal zurückgeschaut auf die Engelsburg, auf diese Festung, die ursprünglich mal ein Mausoleum gewesen ist. Und dann fiel mir Psalm 31 ein, angesichts dieser Festung. Ich lese nur ein paar Verse aus diesem Psalm. Herr, bei dir suche ich Zuflucht. Lass mich nie enttäuscht werden. Rette mich, wie du es versprochen hast. Höre mich doch, hilf mir schnell, sei mir ein rettender Fels, eine schützende Burg. Dann bin ich in Sicherheit. Du gibst mir Halt, du bietest mir Schutz. Geh mit mir und führe mich, denn du bist mein Gott. Gott als schützende Burg. Nun wusste ich, dass die Päpste, wenn sie in Gefahr gerieten, aus dem Vatikan fliehen konnten durch einen unterirdischen Gang in diese Engelsburg. Und diese Verbindung, da müssen Menschen fliehen, weil sie bedroht werden. Und dann diese Verse aus dem Psalm 31, wo David erkennt, Gott ist meine Burg, wo David in einer Situation drinsteckt, wo er sich Schutz wünscht, Sicherheit, Zuflucht. Weg aus der Bedrohung, weg aus der Verfolgung, einen Ort haben, wo ich sicher bin. Dann fragt man sich, ja, David war doch ein gottesfürchtiger Mensch, einer, der nach dem Willen Gottes ganz bewusst gefragt hat, einer, der sich der Führung durch Gott auch ganz bewusst zur Verfügung gestellt hat. Und der kommt in Situationen, wo er fliehen muss, wo er bedroht wird. Vielleicht denkt manch einer, naja, Menschen, die mit Gott unterwegs sind und die sich Gott zur Verfügung stellen, die müssen doch dann keine Bedrohung fürchten. Wieso müssen die Angst haben vor Verfolgung, vor Situationen, in denen sie sehr erschrocken, sehr aufgeregt sagen, wer schützt mich? Wo ist denn so ein Schützender, eine schützende Stelle, an die ich mich zurückziehen kann? Tatsache ist, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, erleben Verfolgung, Bedrohung, angstmachende Situationen. Und ich weiß nicht, was es bei dir vielleicht zurzeit ist. Etwas, wovon du dich bedroht fühlst. Von einer Sache, von einem Umstand, von einer Person. Wo du vielleicht auch manchmal nicht einschlafen kannst, weil dich das verfolgt, dieser Gedanke. Und David kennt da einiges und erzählt Folgendes in diesem Psalm auf, was ihm Angst macht, was ihn verfolgt. Da sagt er, da gibt es Menschen, die mir Fallen stellen. Er ist in verantwortlicher Position. Er hat was zu sagen, er hat Macht, aber er hat eben auch Verantwortung. Und da gibt es Neider, da gibt es Menschen, die ihm ans Leder wollen. Und das erlebt er, Menschen, die ihm Fallen stellen. Und er bekennt in Vers 10, dass er Angst hat. Wir kennen David als einen leidenschaftlichen Sänger und Anbeter Gottes. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn ich im finsteren Tal unterwegs bin, habe ich keine Angst. Denn du führst mich, du schützt mich, du leitest mich. Ganz starke Aussagen. Und hier wieder, hey Gott, ich habe Angst. Sie greift nach ihm und Angst hat eine ungeheure Macht. Er bekennt, dass die eigene Sünde ihn verfolgt. Und auch davon weiß David einiges zu sagen. Ich bewundere diesen David als einen sehr leidenschaftlichen Mann, der für Gottes Willen offen war, der begeistert Gott gefolgt ist. Aber Leidenschaft hat immer auch zwei Seiten. Sie kann sehr positiv genutzt werden, aber Leidenschaft hat auch eine Power, eine Kraft, die andere Menschen zerstören kann. Und das war auch im Leben von David eine Tatsache, sein Ehebruch, der Versuch, das Ganze zu vertuschen, indem er einen Mordauftrag bestellt hat. Auch das kennt er. Und hat gelitten darunter wie ein Hund. Er hat Vergebung erlebt und trotzdem hat die Sünde, hat die Schuld, auch diese Eigendynamik, mich immer wieder mal einzuholen. Vielleicht kennen wir das. Die Sünde und die Folgen. Und dann gibt es Bedränger, sagt David. Menschen, die mich bedrängen mit ihren Erwartungen. Ja, du bist doch der König, du bist doch verantwortlich, du hast doch die Macht, die Dinge so zu ändern, dass wir alle als Volk Israel zufrieden sind. Bitte schön, jetzt bist du mit deiner Kompetenz und deiner Macht gefragt. Erwartung. Es gibt Menschen, die das nicht mehr aushalten mit all den Erwartungen, die an sie herangetragen werden und die im Burnout landen. Die innerlich zumachen, die nicht mehr können und auch keine schützende Burg mehr in Sicht haben, auch nicht mehr die Kraft haben, sich in eine schützende Burg zu retten. Erwartungen, ein Druck, der aufgebaut wird. David kennt das. Menschen, die ihn bedrängen, Menschen, die über ihn ablästern. Vers 14. Shitstorm. Wenn es Facebook gegeben hätte, David hätte gewusst, wovon er redet. Menschen lästern ab. Es scheint ein echter Volkssport zu werden. Da sind manche ganz groß im Ablästern. Und das macht fertig. Das macht kaputt. Es gibt Mordkomplotte, von denen David erfährt. Man will ihn umbringen. Man will ihn weghaben. Und dann gibt es Lügen, die über ihn verbreitet werden. Und es gibt zänkische Zungen, die Verleumdungen über ihn in die Welt setzen. Wenn man diesen Psalm 31 sich dann genauer anschaut, dann merkt man, das ist eine ganze Menge an Verfolgung, an Bedrängung, an sehr schwierigen Situationen. Wohin? Wohin mit dem, was mich verfolgt, was mich bedrängt? Menschen, die mit Gott unterwegs sind, kennen solche bedrängenden Situationen, aber sie kennen auch den, wohin sie damit laufen können. Und David weiß das. Gott ist mein Zufluchtsort. Gott, seine Nähe, seine Schutzgemeinschaft ist für mich wie eine Burg. Wie kommt es, dass David sich daran erinnert, Gott ist meine Burg? Ich glaube, es hat mit zwei Geschichten zu tun. Einmal diese Wahnsinnserfahrung, die er gemacht hat, als er Goliath gegenüberstand. Und wir kennen diese Geschichte. Goliath, dieser mächtige Kämpfer, verhöhnt das Volk Israel, die Soldaten des Volkes Israel, jeden Morgen neu. Eine kriegerische Auseinandersetzung mit den Philistern. Und jeden Morgen steht da dieser Goliath und verhöhnt das Volk Israel und ihren Gott. Und keiner der geschulten Soldaten vermag, gegen diesen Goliath anzutreten oder hat auch den Mut dazu. Und dieser David kommt vielleicht zufällig vorbei oder auch geschickt und bekommt das mit. Und nun kommt wieder dieser Charakterzug, der ihn so auszeichnet, diese Leidenschaft für Gott, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Er bekommt das mit und er regt sich fürchterlich auf, dass keiner der Soldaten, auch der sehr große Saul, nicht den Mut hat, gegen diesen Goliath anzutreten. Und dann versucht er ja, die Rüstung anzuziehen, die passt ihm überhaupt nicht, viel zu groß, viel zu mächtig. Und in der Schutzgemeinschaft mit Gott, und das finde ich einen Wahnsinnspunkt, in der Schutzgemeinschaft mit Gott wird ihm klar, ich muss auf diesen Goliath zugehen. Die normale Reaktion war Distanz, die normale Reaktion war Flucht, auf Abstand bleiben. Und in der Schutzgemeinschaft mit Gott wird David klar, ich muss auf den zugehen. Ich muss ihm ganz nahe kommen. Und das ist doch verrückt. Das, was mich bedroht, was mir Angst macht, dem soll ich ganz nahe kommen, ganz dicht rangehen. Und David macht es und er entdeckt die Lücke. Er entdeckt bei der Rüstung des Goliath die ungeschützte Stelle. Er entdeckt die Chance. Und das ist doch verrückt. Normale Reaktion, auf Distanz bleiben, Abstand, bloß der Gefahr nicht zu nahe kommen. Und dann wird klar, hey, geh drauf zu, stell dich dem, komm ihm ganz nah und dann wirst du die Chance entdecken. Das möchte ich lernen. Aus der Schutzgemeinschaft mit Gott her entdecken, was der Weg ist. Und dieser Weg kann ganz anders aussehen, als ich mir den ausgesucht hätte, als es mir andere empfehlen. Denn die Profis, die Soldaten sagen, lieber David, ohne Rüstung keine Chance. Und es kommt total anders. Aber das ist der entscheidende Schritt. Auf das, was mich bedroht, zugehen. In der Gewissheit, da geht noch einer mit. Eine zweite Erfahrung, die David gemacht hat, Saul hat nicht akzeptiert, dass David der neue König ist, der schon gesalbt war und dazu bestimmt war, König und Nachfolger von Saul zu werden. Saul verfolgt David. Und dann gibt es diese Höhlensituation in Engedi, wo David die Chance hat, seinen Widersacher umzubringen und alle ihm auch dazu raten. Jetzt ist die günstige Gelegenheit, so eine Gelegenheit kommt nie mehr wieder. Jetzt hast du die Chance, den Willen Gottes, der ja schon klar ist, auch umzusetzen auf eigene Faust. Nutz die Gelegenheit, raten ihm alle. Und David aus der Schutzgemeinschaft mit Gott wird ihm klar, nicht Rache, nicht Vergeltung, sondern Verschonung. Verschonung ist dran. Und er verschont Saul, schneidet ein Stück von dem Mantel ab, um Saul zu demonstrieren, hier, da hatte ich die Chance, dich umzubringen. Aber weil du ein Erwählter Gottes bist, habe ich das nicht getan. Aus der Schutzgemeinschaft mit Gott heraus tut er nicht das Günstigste, tut er nicht das, was Menschen ihm raten, was vernünftig gewesen wäre, sondern Verschonung. Und damit kommen wir zu einem ganz markanten Punkt bei diesem Bild von der Burg, nämlich, dass die Flucht in die Burg noch nicht die Lösung ist. In der Burg ergibt sich eine Lösung. In der Gemeinschaft mit Gott entdecke ich, was verfolgt mich denn überhaupt? Wer verfolgt mich? Was sind die Absichten? Was sind die Hintergründe? Was sind die Motive? Was ist eigentlich los? In der Schutzburg, nachdem die Brücke hochgeklappt ist, habe ich erstmal Ruhe. Abstand zu dem, was mich verfolgt und bedroht. Und dort habe ich die Gelegenheit zu beten, zu fragen, Herr, was ist eigentlich los? Hilf mir klar zu bekommen, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung, das mal zu sortieren. Bilde ich mir manche Bedrohung und Verfolgung eigentlich nur ein? Bilde ich mir ein, dass ganz viele Menschen ganz große Erwartungen an mich haben? Muss ich perfekt sein? Oder ist das ein Maßstab, den ich selbst an das, was ich tue und leiste, anlege? Was verfolgt mich da eigentlich? Wer bedrängt mich? Das zu sortieren, das zu reflektieren im Gebet mit dem Wort Gottes, das sind die Chancen der Schutzgemeinschaft mit Gott, um dann auch zu entdecken, wie gehe ich denn jetzt mit dem, was mich bedroht, um, wenn die Zugbrücke wieder runtergelassen wird und ich aus der Burg herauskomme. Eine Menge Leute sind Jesus nachgefolgt und waren begeistert von dem, was Jesus getan hat, wie er in Gleichnissen gesprochen hat, wie er der religiösen Führungsschicht immer wieder auch mal Saulus gegeben hat, spannende Diskussionen, die sie mitverfolgt haben. Und irgendwann geht es aber um den Punkt der Nachfolge. Wer mir nachfolgt, der nehme sein Kreuz auf sich. Wer mir nachfolgt, der wird nicht permanent 100% Bestätigung erleben. Wer mir nachfolgt, wird in schwierige Situationen hineinkommen. Und das hören die Leute und ganz, ganz viele wandern ab und sagen, wenn das Nachfolge bedeutet, dann ist mir das zu hoch. Dann ist mir meine Komfortzone lieber. Und dann fragt Jesus seine Leute, seine engsten Nachfolger, wollt ihr auch weggehen? Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt auch in der Diskussion, was ist eigentlich religiöser Fanatismus? Jesus fragt, wollt ihr weggehen? Er manipuliert seine Nachfolger nicht. Er überredet sie nicht. Er sagt nicht, wenn ihr nicht Nachfolger bleibt, dann wird aber Feuer vom Himmel fallen und wird euch vernichten. Nein. wollt ihr auch weggehen. Der Charakter des Evangeliums und der Nachfolge ist Freiwilligkeit. Es ist die Tatsache, dass unser Wille, unsere Entscheidung ernst genommen wird. Aber was sagen die so angefragten Jünger? Sie sagen, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast die Worte, auf die es ankommt, auf die ich mein Leben bauen kann. Das sind Worte, die mit dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe zu tun haben. Das sind Worte, die Gewissheit geben. Das sind Worte der Hoffnung. Die wollen wir, die brauchen wir und deswegen bleiben wir bei dir dran. Schutzgemeinschaft mit dir, Weggemeinschaft mit dir, Zukunftsgemeinschaft mit dir. Eine bedrohliche Situation. Viele wandern ab. Und wir sind ja so geneigt, dass da, wo ganz viele weggehen oder hingehen, wir auch damit dabei sind. Die Mehrheit hat ja meistens recht. Und hier, merken Sie, müssen wir uns von der Mehrheit absetzen. Wir bleiben an Jesus dran, auch wenn viele weggehen, weil sie nicht mehr begeistert sind. In der Schutzgemeinschaft mit Jesus entdecken sie ihren weiteren Weg. Gedanken, die mir da auf der Brücke gekommen sind. Ja, Gott, du bist meine Burg. Manches, was mich beschäftigt, Pastorenwechsel, Gemeindesituationen, kritische Gemeindesituationen, Konflikte, Erwartungen, Angst, wird das klappen? Werde ich die Leute überzeugen können? Werde ich die richtigen Worte finden, damit sich ein neuer Weg zur Versöhnung, zum Neuanfang eröffnet? Ganz, ganz viele Fragen. Aber dann, angesichts dieser Festung, Gott, du bist meine Burg. Und in der Schutzgemeinschaft mit Gott zu entdecken, hey, streng dich an, ja, gib dir alle Mühe, ja, aber auf dich kommt nicht alles an. Geh auf die Gefahr zu, geh auf das zu, was dich bedroht und entdecke dann die Chance. Und dann nutz sie auch. Bleib nicht in der Burg, sondern lass mutig die Zugbrücke runter und stell dich dem, was an Verfolgung da ist, was an Bedrohung da ist, was an Angst da ist, auch was an Schuld da ist. Und bekenne sie vor einem anderen. Gib es zu und bete mit einem anderen um Vergebung. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt, was dir gerade Mühe macht, was dich verfolgt, was dich nicht loslässt. Aber in der Schutzgemeinschaft mit Gott kann dir klar werden, das ist mein nächster Schritt. Mein nächster Schritt, um Vergebung zu bekommen, mein nächster Schritt, um vielleicht mitzuarbeiten, mich einzusetzen. Mein nächster Schritt, vielleicht auf einen Menschen zuzugehen, von dem ich den Eindruck habe, der bedroht mich, der verfolgt mich, da will ich was klären. Nein, nicht auf Abstand bleiben, nicht die Distanz suchen, sondern aktiv auf das zugehen, was mich bedrängt. Um dann zu entdecken, tatsächlich, Gott, du bist meine Burg. Lasst uns beten und dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass Menschen dich als schützende Burg erlebt haben. Dass sie mittendrin in aller Bedrängnis gewusst haben, da laufe ich hin. Ich suche diese Burg auf, diese Schutzgemeinschaft mit meinem Gott. Und dann haben sie ihr Herz da ausgeschüttet und neu sortiert. Und auf einmal entdeckt, was dran ist. Vielleicht einen Weg entdeckt, der gar nicht mit dem übereinstimmt, was viele denken oder was viele tun würden, sondern sehr individuell, sehr konkret entdeckt haben, was für sie dran ist. Danke, Herr, dass wir solche Erfahrungen auch schon gemacht haben. Und du weißt, wie es uns geht, was uns gerade beschäftigt, wo wir noch ratlos sind. Ich möchte dich bitten, dass wir die Gemeinschaft mit dir suchen über das Gebet, über das Wort Gottes, über das Gespräch mit einem anderen neu sortieren und dann den Weg entdecken, den wir als nächstes gehen sollen. Den Schritt, der für uns dran ist, weil er uns entlastet, weil er uns befreit und weil er uns neue Motivation geben wird. Und dann lass uns mutig wieder aus der Burg gehen, auf den Menschen zugehen, auf die Dinge zugehen, die Probleme zugehen, die uns beschäftigen. In der festen Gewissheit, dass wir die Chance dabei entdecken werden. Amen.